Wir bleiben bei Johannes dem Täufer. Der Predigttext ist aus Lukas 3, die Verse 1 bis 3 und 7 bis 9. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Juda war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und als Lysanias Landesfürst von Abilene war, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die Gegend am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Johannes sprach zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu und bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Liebe Gemeinde, es sind zwei ganz verschiedene Dinge, Gottes Wort zu haben und Gottes Wort zu hören. Das sind die beiden Pole jetzt schon für die Predigt. Gottes Wort haben oder Gottes Wort hören. Ich will erst mal kurz was sagen zu Gottes Wort haben. Gottes Wort hatte Israel. Sie hatten das in den Synagogen. Da wurde es gelehrt, da wurde es ausgelegt, da wurde es auch gelernt, strenger noch, am strengsten bei den Pharisäern. Aber es geschah nichts. Und das war schon sehr lange so. Schon Jahrhunderte war das so. Denn der letzte Prophet im Alten Testament, Maleachi, hat etwa 480 bis 450 vor Christus gewirkt, gepredigt, aufgeschrieben wurde das dann. Und von da an hat man nur noch bewahrt. Und wieder gelesen. Das Volk hatte gelernt, dass es nicht gut ist, das Wort Gottes zu verachten. Sie waren ins Exil geraten, nicht? Es war nationale Katastrophe, bescheidene Wiederanfänge. Und da entstanden dann diese strengen Schulen der Pharisäer. Genaue Beobachtung der Worte Gottes, nicht? Daran hängt unser Leben. Das wussten sie. Aber es war alles so trocken. Man wartete nur noch darauf, dass Gott die Verheißungen endlich erfüllt. Wir haben ja auch dieses Gebet gehört: Willst du dich nicht endlich wieder zu uns wenden? Und man dachte an die früheren Zeiten, man sehnt den Messias herbei, nicht? Warten, warten, warten. Und studieren der Schrift, studieren der Schrift. Man debattiert über so viele Fragen. Wie weit darf ein Sabbatweg sein, damit man den Sabbat noch wirklich heiligt? Wie ist es da? Was ist da? Den Zehnten, die Regelungen. Darf man dem Kaiser Steuer geben? Wir sehen das ja auch in den Streitgesprächen mit Jesus. Wie viele Fragen werden da erörtert? Interessant ist, wie Jesus diese Fragen, über die so geredet und nachgedacht und geschrieben wurde, mit einem Satz oft wegtut. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist, und gebt Gott, was Gott ist. Fertig, aus. Das sind doch nicht die Themen des Lebens. Aber wisst ihr, wenn Gottes Wort nicht mehr lebendig da ist, dann erschöpft sich der Mensch in Nichtigkeiten. Und das ist heute so wie damals. Nebensächlichkeiten, Gesellschaftsfragen, Politik. Die Leute waren müde geworden davon. Man wartete, dass die Verheißung erfüllt wird. Und dann schreibt Lukas im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius. Das hätte eigentlich schon gereicht als Angabe. Das, genauer geht es gar nicht, nicht. Weiß man ganz genau, wann das war. Aber da schreibt er noch dazu, wer war da? Landesfürst Herodes und sein Bruder Philippus. Dann kriegt man ein genaues Bild auch, nicht? Die haben da geherrscht, die haben da geherrscht. Wie sah das aus in der Zeit? Lukas macht uns hier schon ein Bild. Und dann wird genannt Hannas und Kaiphas und Pontius Pilatus. Das ist schon hier am Anfang des Evangeliums wie so ein Schlaglicht, wo alles drauf hinlaufen wird, nicht? Der Messias wird kommen, aber sie werden ihn nicht wollen. Dann wird er gekreuzigt werden. Aber jetzt zurück zu Johannes, dem Täufer. Da geschah das Wort des Herrn zu Johannes. Und davon innerlich berührt und bewegt, machen die Leute sich auf und gehen raus aus Jerusalem, nicht aus dem religiösen Zentrum, irgendwo da an den Jordan, weil sie ihn hören wollen. Jetzt hört Israel wieder Gottes Wort. Merke, dass das ein Unterschied ist. Da ist auf einmal eine große Bewegung. Und ganz toll, die Luther-Übersetzung mal wieder, ich liebe das, heißt es, da geschah des Herrn Wort zu Johannes. Dann stutzt man als moderner Leser und sagt, was ist das denn für eine Formulierung, wie das Wort geschah. Seht ihr, und dann haben wir zum Beispiel in der neuen Genfer-Übersetzung, da heißt es, da bekam Johannes in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Ja, das ist umgangssprachlich verständlich, aber auch ausgesprochen banal. Auch hier in der Hoffnung für alle. In dieser Zeit sprach Gott zu Johannes in der Wüste. Trivial. Aber Luther übersetzt ganz gut und richtig, da geschah des Herrn Wort. Wisst ihr, und das ist ja auch so, wenn nämlich des Herrn Wort ertönt, dann geschieht wirklich etwas. Dann ist auf einmal eine Bewegung, dann ist auf einmal etwas da, was vorher nicht war, wo alles schläfrig war und in irgendwelchen Traditionen irgendwie erstickt ist wie tot. Jetzt auf einmal geschieht es. Da geht es jetzt auf einmal auch nicht mehr um nebensächliche Dinge, um diese Fragen, die in den Synagogen erörtert wurden, sondern jetzt auf einmal bei Johannes geht es um das Zentrum. Nicht Politik, waren die Leute müde davon. Sondern jetzt auf einmal geht es um das Herz. Kehrt um, tut Buße. Und dieses Wort, was hier von Gott so vollmächtig kommt, ist ein Ereignis. Da machen sich die Leute alle auf, gehen hin. Man fragt sich, warum gehen sie eigentlich hin? Sie werden dann beschimpft, nicht? Ihr Otterngezücht. Schlangenbrut. Die Schlange, das wissen wir aus der Bibel schon von den ersten Seiten, nicht? Ein Sinnbild des Teufels. Ihr seid alle von der falschen Seite, sagt Johannes. Warum gehen sie da hin, sich beschimpfen zu lassen? Ich dachte spontan an das Theaterstück Publikumsbeschimpfung von Peter Handke. Da habe ich mich mal gefragt, wieso haben Leute da viel Geld für bezahlt, um sich dann den ganzen Abend beschimpfen zu lassen, über eine Stunde lang. Das ist ja irgendwie lachhaft. Aber hier war es anders. Da gingen sie ja nicht an den Jordan, um einen kulturellen Abend zu erleben, sondern weil sie innerlich bewegt waren und wussten, es muss was anders werden, muss in unserem Leben etwas anders werden. Gott ist nicht da. Das ist das Problem. Gott ist fern. Und Johannes sagt ihnen, kehrt um, tut Buße, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Und dann mussten sie bei sich schauen und sagen, ja, was ist denn da? Nichts. Sieht schlecht aus. Dann lassen sie sich taufen. Weil sie wissen, es muss etwas neu werden. Und Johannes verkündigt ihnen, der nach mir kommen wird. Ich bin nur Vorbote. Der wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und seht ihr, das war im Alten Testament verheißen, dass Gott seinen Geist ausgießen wird in die Wüste, dass sie zum Blühen kommt. Deswegen ist das auch nicht einfach nur eine geografische Angabe, wenn hier gesagt wird, das Wort des Herrn geschah zu Johannes in der Wüste. Johannes war rausgegangen in die Wüste, raus aus dem religiösen Zentrum Jerusalems, raus aus dem Trubel, raus aus den Synagogen, in die Einsamkeit, in die Stille war der gegangen. Jemand, der selber schon innerlich sich vorbereitet und sagt, hier ist etwas nicht in Ordnung und wusste, da werde ich das nicht finden. Dann geht er in die Stille und in die Einsamkeit und da geschieht Gottes Wort zu ihm, in der Wüste. Ist aber auch ein Sinnbild, denn das ganze Volk war in einer Wüste, nicht? Und Gott hat aber verheißen, ich werde die Wüste zum Blühen bringen, wenn ich meinen Geist ausgieße wie ein Regen. Und jetzt sagt Johannes, er ist schon mitten unter euch, nicht? Der euch mit dem Heiligen Geist taufen wird. Das heißt, der Ruf zur Umkehr bei Johannes ist nicht etwa, dass er den Leuten sagt, kehrt um, kommt weg von euren gedeckten Tischen und kommt in die Wüste, sondern bei Johannes ist es eigentlich genau umgekehrt. Er sagt nämlich den Leuten, ihr seid in der Wüste, kehrt um. Macht eure Herzen bereit, tut Buße, er ist mitten unter euch, kommt aus eurer Wüste an den gedeckten Tisch, den Gott euch decken wird. Ich glaube, sonst wären sie auch nicht gekommen, nicht? Das spürten sie. Aber warum spürten sie das? Weil Gottes Geist wirkte. Und ich denke, das ist ja eine Situation, wir brauchen das heute auch. Wir brauchen, dass Gottes Wort wieder neu geschieht. Und ich muss sagen, jetzt, ich bin ja dafür von Berufswegen auch zuständig. Ich muss jeden Sonntag eine Predigt vorbereiten und dann bereitet man Krippenspiel vor und für die Kinder im Kindergarten dies und das. Und trotzdem denke ich mal, geschieht das Wort Gottes wirklich? Ich weiß nicht. Ich habe oft das Gefühl, nee, es geschieht nicht wirklich. Es ist nicht wirklich ein Ereignis, was aufrüttelt. Seht ihr, und ich habe das auch nicht in der Hand. Wir haben das alle auch nicht in der Hand. Und deswegen, der dritte Adventssonntag ist, bereitet dem Herrn den Weg. Ja, aber wie? Nicht durch noch mehr Aktionismus, nicht, dass wir noch mehr machen. Ich habe jetzt genug gemacht eigentlich. Die Krippenspiele sind vorbereitet, steht alles. Aber der Rückzug in die Stille und ins Gebet, der ist nicht da, vielfach nicht. Wie sieht's aus bei uns? Wir sind von einem Fest zum nächsten. Man hat hier noch eine Weihnachtsfeier, da noch steht ein Besuch an, dies und das und jenes. Und Christbaum muss noch geschmückt werden. Wer macht übrigens mit? Könnt ihr euch schon mal überlegen. Dann bin ich jetzt gleich bei einem anderen wichtigen Thema. Wir müssen die Kerzen aufstecken. Und dann finden wir nicht in diese Stille, wo wir gewahr werden, dass unser Leben vielleicht eine Wüste ist, auch unsere Gemeinde. Und ernsthaft darum beten, dass Gott wieder sein Wort geschehen lässt, denn das haben wir nicht in der Hand. Es kann nur von Gott kommen. Und ich bin mir sicher eigentlich, wie damals vor dem ersten Kommen Jesu, als er kam als Knecht, nicht, als Knecht Gottes zu dienen, sein Leben als Sündopfer zu geben, kam er als das Lamm Gottes. Da war ein gewaltiges Predigen von Johannes dem Täufer. Er ruft die Leute zur Buße und das Wort Gottes geschah. Jetzt glauben wir als Gemeinde, das war Thema letzte Woche Sonntag, dass Jesus wiederkommen wird. Und ich glaube und hoffe, dass bevor Jesus wiederkommen wird, noch einmal das Wort Gottes geschieht. Und da irgendwie Menschen in Bewegung kommen wirklich, aber das können wir nicht machen. Wir können noch so gute Dinge uns ausdenken, wir können das nicht machen. Wir können nur ernsthaft darum bitten, dass es wieder geschieht. Und da können wir nur ganz weniges dazu beitragen. Zum Beispiel, dass wir uns fragen, was verkündigen wir den Menschen? Wie sehr sind wir heute darum bemüht, genau das zu vermeiden, was Johannes den Menschen gesagt hat? Kehrt um. Wir wollen doch die Menschen nicht brüskieren, nicht? Wir wollen doch die Latten tief hängen. Wir wollen doch nicht ernsthaft ihnen sagen, ihr könnt nicht so weiterleben wie bisher. Kehrt um, sucht Gott, sein Reich ist schon nah. Das wollen wir doch nicht. Menschen ernsthaft sagen, hier die Axt ist schon dem Baum an die Wurzel gelegt. Ne? Das sagt aber Johannes, er sagt, ihr lebt in einer falschen Selbstsicherheit. Den ganzen Religiösen, die rausgingen, das waren ja keine Atheisten, das waren ja alles fromme Menschen, die da hingingen. Und er sagt, ihr seid in einer falschen Selbstsicherheit. Ihr sagt, wir haben Abraham zum Vater, wir sind Gottes Volk, nicht? Wer hat euch denn so gewiss gemacht, dass ihr Gottes Zorn entrinnen werdet? Die Axt liegt schon den Bäumen an der Wurzel. Das heißt, die Axt liegt nicht da rum irgendwo am Baum, sondern sie ist schon angelegt. Man muss ja zielen, nicht? Man haut ja nicht einfach sinnlos drauf los, sondern man legt ja die Axt da an und dann macht man einen gezielten Schlag. Und das heißt, Johannes sagt, die Axt ist schon angelegt, das dauert nicht mehr lang. Und dann wird der erste Schlag treffen und das war ja auch so. Nicht? Dann, Johannes war kurze Zeit nur da, hat ganz kurz gewirkt und dann kommt er ins Gefängnis, dann wird er enthauptet, dann tritt Jesus auf 3 Jahre und dann treten die Apostel noch auf? Die Zeitspanne ist nicht lang. Eine Generation. Wir wissen das nicht, wie lange es geht. Ich habe letzte Woche das ja auch gesagt, diese Frage ist nicht zu beantworten, wann wird die Wiederkunft Jesu sein? Wir wissen es nicht, aber dass die Axt vielleicht schon dem Baum an die Wurzel gelegt ist, ich denke, das kann man sehen. wie viel Abbruch da ist an christlichem Glauben. So, dass mittlerweile sogar Menschen, die ganz säkular sind und gar nichts mit dem Glauben am Hut haben, das auch merken. Die merken, dass unsere Kultur irgendwie untergeht. Die stellen halt nur keinen Zusammenhang her, nicht keinen geistlichen. Falsche Selbstsicherheit. Und es sind, das will ich noch einmal verstärken, gerade die eigentlich doch Gläubigen, die hinausgehen an den Jordan, weil sie merken, es stimmt etwas nicht. Da müssen rechtschaffene Früchte der Buße her, das hatte ihnen keiner gesagt. Und warum hat das keiner gesagt? In den Synagogen? Weil die Lehrer, die Rabbiner auch in derselben Situation waren, der geistlichen Armut und Schwachheit, auch verstrickt in den alltäglichen Sünden, spricht man die Themen nicht an. Jesus macht das ja dann, nicht? In der Bergpredigt. Deswegen sind die Leute auch so entsetzt, weil auf einmal jemand das anspricht, was nicht angesprochen wird. Nicht? Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, die Sprache gefällt mir so sehr bei Herbert Grönemeyer. Er hat ein Lied gemacht, der heißt, es ist eine Zeile, wir streunen ums Problem. Man spricht es nicht an. Und Johannes der Täufer macht das. Er sagt, es geht um die Herzen. Das ist Thema des dritten Advent, des Herzadvent. Nicht? Horcht mal in euch hinein, was da los ist. Ihr braucht Umkehr zu dem lebendigen Gott. Er spricht es aus, Jesus dann auch. Es muss wieder ausgesprochen werden. Aber diese Botschaft wird verdrängt. Man will sie nicht. Wir können als Gemeinde aber das mal ernsthaft aussprechen und sagen, bei uns fängt es an. Wir sind träge geworden. Das ist wahr. Wir sind träge. Wir leben so in dieser Zeit dahin. Wo sind da die rechtschaffenden Früchte der Umkehr zu Gott, dass wir Wegbereiter sind und den Menschen sagen, kehrt um zu dem lebendigen Gott. Ach, wir führen so viele Gespräche mit so vielen sinnlosen Themen und so und streunen immer um dieses Ding herum, nicht? Kehrt um, der Herr ist nah. Und das ist es ja, was Johannes auch sagt, der Herr ist schon da. Und Jesus wird dann auch genau so die Predigt eröffnen, kehrt um, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Es ist nah, es ist greifbar, denn es macht ja keinen Sinn, Leute zu einer Umkehr zu rufen, wenn sie das Gefühl haben, es ist unerreichbar fern. Und Jesus sagt, es ist aber nah herbeigekommen. Mitten unter euch ist es jetzt. Ihr könnt zugreifen. Und das ist die Botschaft, die wir auch verkündigen können, verkündigen sollen, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist. Denn Jesus ist lebendig, auferstanden durch seinen Heiligen Geist in unserer Mitte, in der Gemeinde, greifbar für jeden, nur ein Gebet weit entfernt. Ihr müsst das jetzt zu Hause weiterdenken. Ich will die Predigt abschließen und einfach mit euch das Wochenlied singen für die Woche des dritten Advent, nämlich das Lied Nummer 10, mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bereit. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.